Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu Folge 101. Wir sind seit letzter Woche dreistellig. Schön, dass wir das nach 5 Jahren endlich erreicht haben. Herzlich willkommen zu Football's Coming Home. Die Jubiläumsfeierlichkeiten haben wir alle gut überlebt, vor allem ich. Aber einer, der in der letzten Folge ja zumindest mit einer Sprachmemo auch anwesend war, ist dieser Mann hier, der heute wieder am Start ist. Hallo Nico.
Hallo David und hallo auch nach draußen. Ja, nachdem ich letzte Woche mich noch gefreut habe, nochmal bald dabei zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass es nach einer Woche schon wieder soweit ist. Aber umso mehr freue ich mich entsprechend auch aufgrund einiger Ergebnisse vom Wochenende auf die heutige Folge.
Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir gleich direkt zum Thema. Bei mir ist es genau umgekehrt. Vielleicht hört ihr bei mir eine gewisse Passiv-Aggressivität an der einen oder anderen Stelle heraus. Aber wir werden es herausfinden, auf jeden Fall. Auch ein ungewöhnliches Bild, dass Nico fußballerisch aus Fansicht so gut drauf ist und ich mir bestimmt heute beim Draufhauen auf irgendwelche Couch, Kissen, Tische mir nicht sämtliche Knochen gebrochen habe. Also das ist ein ungewöhnliches Bild. Wie lange könnte das her sein, zumindest auf den VfL bezogen?
Also da der VfL schon seit Januar keine 2 Spiele in Folge gewonnen hat, auf jeden Fall mal seit Januar, aber dass sich auch eine gewisse Grundstimmung an Trainer und Spieler, dass ich sogar gestern mal Spaß hatte am Spiel, dazu dann gleich später mehr, ist schon mindestens ein Jahr her.
Ja, wobei ich dazu sagen muss, zumindest als Tottenham-Fan, da habe ich ja in der letzten Saison, ja klar, ich meine Europa-League-Titel, da habe ich die Bude aus Freude auseinandergenommen, aber wenn man dann auf der anderen Seite dann wieder die Premier League sieht, dann habe ich sie aus Wut auseinandergenommen. Also es ging immer nur hin und her, vielleicht bin ich deshalb auch nach Duisburg umgezogen. Nein, Quatsch, es hatte andere Gründe. So, ich würde mal sagen, wir nehmen am Sonntagabend auf, das müssen wir wahrscheinlich noch erwähnen, deswegen werden wir bei unserem schnellen Bundesliga-Blog nicht alle Spiele so besprechen können, das haben wir ja sowieso immer ein bisschen aufgelockert, aber der VfB Stuttgart spielt aktuell noch bei Werder Bremen, es hat auch eben mein Handy gebrummt und der VfB ist in Führung gegangen durch Dennis Undaff, das werden wir noch ein bisschen im Blick behalten, aber ich nehme mal an, die Podcast-Folge oder die Aufnahme wird enden, da ist das Spiel noch nicht vorbei. Es sei denn, es passiert jetzt was ganz Komisches.
Also. Sei denn, wir machen Überlänge, zumindest den Status quo nach 70 bis 80 Minuten können wir ja einordnen.
Ja, auf jeden Fall. Aber legen wir erstmal los mit dem Thema der Woche und wenn Nico doch schon mal da ist. Ich kann mir vorstellen, ja, die meisten werden jetzt sagen, oh, VfL Wolfsburg, müssen wir irgendwie drüber reden. Aber ich hatte auch Nico in letzter Zeit auch schon öfter mal bezüglich der Trainer-Thematik ausgefragt. Und es ist ja schon interessant, wenn man auch sieht, Mönchengladbach setzt jetzt dauerhaft auf Eugen Polanski, war ja auch Gegner der Wölfe an diesem Spieltag. Und der VfL scheint einen ähnlichen Weg zu gehen. Werden wir gleich vertiefen. Vielleicht erstmal noch ein Wort zum Spiel. Die Wölfe haben, wie gesagt, in Gladbach gewonnen mit 3:1. 2 Tore von Kevin Wimmer. Witzigerweise war das ja auch sogar der Halbzeitstand. Ja, beschreibt, das ist ja so die erste klassische journalistische Frage. Beschreib doch mal gerne deine Gefühle. Also konntest du das glauben, diesen Halbzeitstand, dazu 3 Tore von den Wölfen?
Nein. Also die kurze Antwort ist nein. Vor allem, ich war schon mit dem 1:0 nach 4 Minuten baff, weil zu diesem Zeitpunkt Wolfsburg, glaube ich, 90-95% Ballbesitz hatte, sich das schon abgezeichnet hat und du dann eigentlich auch über die gesamte erste Hälfte dominiert hast. Musste ich, so leid es mir tut, kurz Patrick Wimmer ist er natürlich, nicht Kevin Wimmer, der war auch mal in der Bundesliga unterwegs, aber
Patrick Wimmer, sorry.
Patrick Wimmer natürlich, der hat auch ein klasse Tor, Lovro Majer, was auch wieder gut mit auf einmal mit Eriksen und Arnold zusammen Mittelfeld funktioniert, guter Chip hinter die Abwehr, wie Wimmer das da macht, ist auch klasse. Er funktioniert auf einmal auch, macht 3 Tore, nachdem er davor Ewigkeiten nicht mehr getroffen hat. Und auch nach dem Ausgleich, was ja der erste Gladbacher Abschluss war und dann auch so ein komisches Eigentor, bei dem man noch diskutieren kann, ist das ein Schubser gegen Kouliarakis, den man abpfeifen kann oder nicht? Ich bin eher dabei, gut, das ist zwar ein kleiner Schubser, aber Kouliarakis macht das auch nicht klug, dass er den Ball ins eigene Tor köpft. Also finde ich, ging schon okay, das Ganze nicht zurückzunehmen. Aber auch, dass du dich davon, das ist völlig untypisch, eigentlich für den VfL Wolfsburg, nicht aus der Bahn werfen lässt, sondern im Gegenteil nochmal aufdrehst, Doppelschlag, 1-2, 1-3, auch beim 1-3. Christian Eriksen, No-Look-Pass ins Zentrum auf Patrick Wimmer. Da sieht man auch einfach, man hat ja schon vor ein paar Wochen gesagt, ich will mich da selbst nicht rausnehmen. Ich habe da selbst schon gemeckert, hat man da so einen alten Opa geholt, nur für sein Geld, der macht doch gar nichts. Und jetzt sieht man eben, er hat einfach weiterhin eine unfassbare Spielintelligenz, wenn auch das Tempo natürlich nicht immer das höchste ist, aber auch gestern höchste Laufleistung. Und so muss man sagen, war zur Pause das 3-1 völlig okay und könnte sogar höher ausfallen. Entsprechend, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, es war eine erste Hälfte, die mich begeistert hat, aber so richtig verstanden habe ich es auch noch nicht.
Christian Eriksen, so ein bisschen wie in alten Zeiten, glaube ich. Also wir haben gestern auch, ich war ja logischerweise beruflich gestern wieder beim MSV unterwegs. Die haben ja diesmal früh gestern gespielt um 14 Uhr. Und wir standen quasi mit allen Kollegen in der Mixed Zone und da lief natürlich auch die Bundesliga schon, als das Spiel dann zu Ende war. Und wir schauten so auf die, auf die Zwischenstände und haben uns da schon die Augen gerieben. Aber nicht nur bei diesem Spiel, werden wir ja gleich bei den anderen auch vielleicht noch ein bisschen vertiefen. Kommen wir doch gleich mal zum Trainer, Daniel Bauer. Ich habe dir vor ein paar Wochen, ich glaube, das war kurz nach der letzten Länderspielpause, habe ich ja schon ein bisschen meine Verwunderung darüber geäußert, okay, warum der VfL da trainermäßig nicht tätig geworden ist. Also die Entlassung von, siehst du, jetzt habe ich schon vergessen, wer war jetzt vorher?
Paul Simonis.
Paul Simonis, da siehst du, ist man schon ganz verwirrt, weiß man die Namen schon gar nicht mehr. Paul Simonis, das war ja schon vorher die Entlassung. Und da hatte man ja eigentlich erwartet, okay, Länderspielpause, das ist jetzt so der geeignete Zeitpunkt, da den Nachfolger zu bestimmen. Das ist irgendwie nicht passiert. Und du hattest aber auch nie so richtig den Eindruck, dass jetzt auch niemand in greifbarer Nähe ist oder dass man jetzt schon verhandelt, weil normalerweise werden da ja die Namen dann hoch und runter gespielt, aber da war ja nichts. So, die Bundesliga ging quasi wieder los. Daniel Bauer saß auf der Trainerbank und mir fiel ein, Moment, wollten die keinen neuen Trainer holen? Was ist denn da passiert? Nichts gemacht. So, ne? Und dann hattest du ja, glaube ich, auch geschrieben, naja, das da jetzt auch nicht so groß das Interesse offensichtlich daran war. Sie waren ja auch noch auf der Suche nach einem Sportdirektor, den haben sie jetzt gefunden mit Pirmin Schwegler. Kannst auch gleich noch was dazu sagen, wie du die Lösung findest. Und jetzt wird tatsächlich überlegt, dass das auch eine dauerhafte Lösung sein könnte. Ich habe ja Eugen Polanski bei Gladbach eben schon angesprochen. Wie wahrscheinlich findest du das? Wäre das eine gute Maßnahme? Ich sehe das noch ein bisschen kritisch. Also so dieses Hochholen von jungen Trainern, das kann für die eine super Chance sein, unbestritten. Und bisher stimmen die Ergebnisse ja absolut und auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Aber ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen befremdlich.
Ja, ich habe grundsätzlich auch immer eine Grundskepsis, vor allem zu früh zu sagen, weil es gibt ja nachweislich immer sowas wie den Trainereffekt, inwiefern Dinge langfristig zu bewerten sind. Und inwiefern man sagen kann, okay, das hat jetzt ein paar Wochen funktioniert das auch langfristig. Allerdings hat Daniel Bauer etwas und bringt etwas mit, was du in Wolfsburg brauchst. Und das ist ein Verständnis dafür, wie Stadt, Verein und Werk ticken. Und diese Dinge kannst du in Wolfsburg nicht auseinanderhalten. Ja. Und Daniel Bauer hat den Vorteil, dass er verschiedenste Konstellationen durchlaufen hat seit 2016, also seit über 9 Jahren im Verein ist, verschiedene U-Mannschaften, also er kennt den Verein aus dem FF und bringt deswegen eine auch kommunikative Leistung mit, dass er weiß, wie man in Wolfsburg Dinge ansprechen kann, die teils auch erfahrene Bundesliga-Trainer in den Jahren davor nicht konnten. Ralf Hasenhüttl, der teilweise nicht ganz günstig da kommuniziert hat, Paul Simonis, der schlicht und ergreifend, auch wenn ich ihn fachlich als guten Trainer bewerte, völlig überfordert mit der Bundesliga war und mit der Mannschaft, die er da zu trainieren hatte. Und auch an Niko Kovac, für den Wolfsburg vermutlich einfach eine, in Anführungszeichen, zu kleine Nummer war. Und da hat man mit Daniel Bauer jemand, der diesen Standort mag und kennt und was in Wolfsburg und auch in der Wolfsburger Fangemeinschaft sehr hoch geschätzt wird, der einfach auch nochmal Jugendspielern durchaus ein Vertrauen gibt, jetzt schon mehr in den Spielen Einsätze von jungen Spielern als gefühlt unter Simones, Hasenhüttl und Kovac zusammen. Und entsprechend finde ich diese Lösung bislang äußerst, äußerst gut, habe aber auch nach dem Sieg letzte Woche gegen Union habe ich für mich festgehalten, es gibt keine Not, vor der Winterpause irgendeine Entscheidung zu treffen. Aber wenn du jetzt wie in Gladbach gewinnst und nächste Woche mal gucken, was du gegen Freiburg machst, wenn das Freiburg-Spiel für mich nicht komplett in die Hose geht, gibt es für mich kein Argument, was zu wechseln, weil nach der Winterpause ist der erste Auftritt in der Allianz Arena und man stelle sich vor, man sagt zur Winterpause, ja, wir gehen nicht den Schritt mit Daniel Bauer, sondern holen einen neuen Trainer, holst dann einen neuen, der dann natürlich direkt und den Druck hat von wegen, ah, wenn er nicht funktioniert, hat da jemand eigentlich davor funktioniert und dann kassierst du zum Auftakt eine 6-0-Niederlage in der Allianz Arena, wie sie Wolfsburg jede Woche, jede Saison kassiert, dann ist das, wäre das kein guter Start. Entsprechend gehe ich davon aus, dass es mit Daniel Bauer weitergehen wird und bin entsprechend in den letzten Wochen auch völlig fein damit, weil Daniel Bauer hochsympathisch ist, die Wolfsburger Tugenden, die es braucht, mitbringt und allen voran einer Haufen an talentierter Einzelspielern zu einer Mannschaft geformt hat und das zeigt sich auch anhand mehrerer Dinge, was für mich da das exemplarisch stärkste ist, dass es einen Fankanal gibt, wahrscheinlich der prominenteste Wolfsburger Fankanal, RetortenTV heißt der. Und da haben sie
der
nach
ist
dem
RetortenTV.
RetortenTV heißt er, ja.
Sehr geil.
Nach dem Union-Sieg gab es einen Post, Daniel Bauer muss Cheftrainer bleiben. Vom Fankanal. Hälfte der Mannschaft hat diesen Post geliked. Auch das zeigt, da stimmt was zwischen Mannschaft und Trainer. Auch die Jubel, auch die Äußerung nach dem Spiel beispielsweise in Gladbach, Daniel Bauers Aussagen selbst sagen da ziemlich, ziemlich viel aus. Entsprechend, man merkt es anhand meines langen Monologs, bei dem ich im Unterschied zu den Podcast-Folgen in den letzten Monaten auf einmal ein Lachen im Gesicht habe, dass das aus meiner Sicht in eine richtige Richtung geht. Genau. Das so viel schon mal zum Thema Daniel Bauer von meiner Seite.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn du jetzt doch überlegen solltest, jemand anderen zu holen, du hattest ja in den letzten Jahren oder auch in naher Vergangenheit, du hattest ja gefühlt jeden Typus an Trainer schon. Ne? Also Paul Simones, einer, der so ein bisschen unbekannt ist, aber auch zur jüngeren Trainergilde zählt. Ne, wo man gehofft hat, okay, der VfL ist ein nächster Schritt, ist krachend schief gegangen. Niko Kovac, der so ein bisschen so ein Mittelding war, aus schon sehr erfahren, aber auch noch auf dem Weg nach oben, was gar nicht funktioniert hat. Ralf Hasenhüttl, der schon total lange im Geschäft ist. Ne? Also von daher ist jetzt Daniel Bauer, wenn du jetzt sagst, du gehst mit ihm den Weg weiter, wäre auf jeden Fall was, was du bisher noch nicht hattest. Ne? Insofern ist es ja auch keine Garantie, wenn du da jemand anders holen würdest, dass das dann auch so gut funktioniert, wie es jetzt funktioniert. Und wen würdest du denn da, aufgrund der letzten Jahre, wen würdest du denn da überhaupt holen? Also wer wäre denn da auch wirklich der ernsthafter Kandidat? Es wurde ja beispielsweise, bevor Urs Fischer zu Mainz gegangen ist, wurde ja eher so ein bisschen gehandelt, aber da dachte ich mir, der passt gar nicht nach Wolfsburg, ehrlicherweise. Nach Mainz finde ich ganz gut, werden wir auch sicherlich gleich nochmal zukommen. Von daher, ja, also ist das sicherlich auch eine logische Konsequenz, wenn du dir einfach anguckst, was du die letzten Jahre so an Head Coaches hattest. Jetzt hat es ja auch einen Wechsel in der sportlichen Leitung gegeben oder eine offene Stelle wurde zum Glück besetzt. Pirmin Schwegler, den ich ehrlicherweise absolut gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also Pirmin Schwegler ist mir als Ex-Bundesligaspieler noch bekannt, hat ja auch lange Zeit bei Eintracht Frankfurt gespielt. Ich weiß aber ehrlicherweise gar nicht, hat der irgendwie schon... War der schon mal irgendwo Sportdirektor oder so? Hatte der da mal eine Stellung? Ich habe jetzt auch gar nicht mehr geguckt.
Ja, er war in den vergangenen 12 Jahren, also war im Januar des letzten Jahres, also beziehungsweise noch diesen Jahres, zu Frankfurt gekommen, quasi eine Position unter Markus Krösche, womöglich auch, um da schon vorzugreifen, hatte davor auch schon andere Positionen, auch bei Bayern war er kurzzeitig unterwegs gewesen, also hat durchaus entsprechend was da schon auf der Ebene klar gemacht, kam aber natürlich trotzdem überraschend, weil es jetzt natürlich nicht der medienpräsente Name war, den man so vermutet hätte. Und klar ist es auch, es war nicht die allererste Lösung, dass Andreas Schicker kurz vorm Wechsel nach Wolfsburg stand, ist wohl bekannt, aber der e.V., der TSG Hoffenheim, hat den Riegel vorgeschoben. Auch anderweitig gab es am Herrn Mann von Hannover 96 Interesse, auch das wurde durch Martin Kind öffentlich. Entsprechend ist es nicht die erste Lösung, aber eine Lösung, die vielleicht auch nicht für den Standort Wolfsburg so verkehrt ist, weil, wenn ich mich vor allem auch an seine Hoffenheimer Zeiten erinnere, ein sehr ruhiger Mittelfeldspieler, aber auch äußerst diszipliniert, also so dieses, finde ich, typische Mitte der 10er Jahre Hoffenheimer Mittelfeld, immer höchst stabil, mit ihm vor Leuten wie Ermin Bicacic und Co. Das finde ich so ein bisschen eine Definition von Hoffenheim mit sehr viel Disziplin. Und das hat er auch bei der Pressekonferenz sehr. Ja, ich war immer ein Kämpfer. Ich habe immer versucht, souverän zu agieren. Und allein deswegen auch, weil du jetzt so jemanden Neuen hast, würde es mich stark wundern. Es wäre ja jetzt seine erste Amtshandlung in Kombination mit Peter Christiansen als Geschäftsführer Sport, die Trainerentscheidung zu treffen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Pirwin Schwegler, wenn er da jetzt eine Woche im Verein ist, dass er die Entscheidung trifft, ja, wir machen nicht mit dem Trainer weiter.
Das wäre auf jeden Fall, ja.
Das wäre äußerst ungewöhnlich aus meiner Sicht, ja.
Ich wollte auch gerade sagen, das wäre komisch. Also von daher, und nochmal, wenn du da auch einen Lauf hast, wäre idiotisch, den auch irgendwo zu unterbrechen.
Und eben auch nicht von ungefähr, auch nicht, dass du sagen kannst, ah ja, das sind Siege, die du dir ziemlich zusammengemauschelt hast, dass zum Beispiel gegen Gladbach und auch in der Woche davor gegen Union, war klar, in der Schlussphase wurde es jeweils nochmal eng, aber jeweils über 60 Minuten richtig starkes Spiel, in dem du sogar lustigerweise Duplizität der Ereignisse jeweils ein viertes Tor machst, das jeweils zurückgenommen wird und danach wird es ein bisschen wackelig, aber dass sich die Offensive verbessert hat, dass sich die Defensive stabilisiert hat. Deswegen bin ich gerade mit der Situation ganz froh, dass ich sowohl auf der Führungsebene als auch auf der Ebene drunter einiges am Beruhigen ist. Und solange man jetzt nicht einem Größenwahn verfällt und denkt, ein, so zumindest meine Meinung, funktionierendes Gebilde jetzt mit Niklas Füllkrug zu ergänzen, bin ich ganz beruhigt.
Also nächstes Jahr dann Conference League Heimspiel gegen Sigma Olmütz.
Ich bin zufrieden, wenn ich Mannschaftsleistungen sehe, die man als Mannschaftsleistung bezeichnen kann. Und wenn dazu noch Punkte kommen, dann schauen wir mal, wo wir am Ende der Saison rauskommen. Ich bin grundsätzlich nach den letzten Jahren immer zufrieden, wenn der Tabellenplatz nicht zweistellig ist.
Punkt. Ich führe noch einen Satz dazu aus. Amura wurde jetzt zum Afrika-Cup verabschiedet, wobei das können wir, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Spielern an diesem Wochenende auch sagen. Vielleicht kommen wir auch noch auf den einen oder anderen zu sprechen. Ansonsten würde ich mal sagen, das war mal ein kleiner, flotter Ritt durch Wolfsburg. Kann man, glaube ich, so sagen. Wobei ich ja immer auch, gut, so häufig bin ich da nicht, aber ich trotzdem immer wieder beeindruckt bin, wie groß die Stadt ja an sich ist. Also dass es ja krass unterschätzt wird, dass die ja trotzdem über 100.000 Einwohner haben. Das vergisst man ja immer ganz gerne. Mich würde auch irgendwie interessieren, jetzt wurde ja der neue DB-Fahrplan, ne? Ist ja immer Anfang Dezember, dass der neu wird. Würde mal interessieren, ob die ICEs wieder öfter in Wolfsburg halten oder öfter vorbeifahren. Das war jetzt nochmal ein fieser
ja. Schön wär's.
Nico geht nicht auf meine Provokation ein. Sehr gut.
Spätestens den Abschlusssatz sage ich noch. Spätestens 2029 sollte es so sein, damit auch wenn die Fußballfans aus ganz Europa für die EM nach Deutschland strömen, auch ordentlich nach Wolfsburg kommen.
Ja, das auf jeden Fall. Nach Berlin müssen sie ja nicht fahren, weil da wird ja nicht gespielt. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Aber gut, okay. Gehen wir einmal fix durch den Bundesligaspieltag. Ich referiere einmal alles von oben nach unten und dann schauen wir, worauf wir Bock haben. Es ging ja schon ziemlich heftig und überraschend los am Freitagabend. Die Unioner haben gewonnen mit 3:1 gegen RB Leipzig. Das waren die ersten Stürmertore seit dem 4. Spieltag von Oliver Berg und Elias Ansah. Ja, ich weiß nicht, ob wir das damals besprochen haben, aber ich habe ja damals gesagt, als Oliver Berg so krass angefangen hat, dass es so typisch wäre, dass er jetzt sehr häufig trifft und einfach gefühlt ein halbes Jahr gar nicht mehr. Hat er mich prompt bestätigt. Bisschen unfreiwillig. Dann am Samstag, die Frankfurter Eintracht hat mal wieder gewonnen nach 4 sieglosen Spielen. Auch deswegen, weil 2 Tore vom FCA revidiert wurden. Am Ende ein knappes 1:0. Aber auch, dass du sagen kannst, haben sich sehr zum Sieg geschludert. Wir haben ja eben schon angesprochen, die Gladbacher, die verloren haben gegen den VfL Wolfsburg mit 1:3. Dann ein sehr wichtiges Spiel im Keller. St. Pauli gewinnt mit 2:1, der 3. Sieg in Folge. Und das, obwohl sie lange Zeit auf Erik Schmidt verzichten mussten, lange Zeit in Unterzahl waren. Man konnte auch anschließend an der Reaktion der Heidenheimer sehen, dass die stinksauer waren. Ich glaube, Niklas Dorsch hat einmal eine Trinkflasche durch die Coaching-Zone geworfen, weil man sich, glaube ich, da stand es 1:0 und man frisst dann trotzdem noch den 2. Treffer. Beide Treffer erzielt von Martin Kaas. Also ja, Big Points vergeben, definitiv. Der HSV wird nach dieser deutlichen Niederlage in Hoffenheim 4:1 wohl beantragen, nur noch die Spiele zu Hause auszutragen, denn auswärts klappt es einfach nicht. Bisher hat man da kein Spiel gewonnen. Im Gegensatz, die TSG jetzt den 4. Heimsieg in Folge geholt. Dann gab es am Abend das kleine Rhein-Derby, kann man so sagen, wo die Leverkusener gewonnen haben mit 2:0 gegen Köln. Ein unfassbares Tor von Martin Terrier, wo man sich dann jetzt mittlerweile von Spieltag zu Spieltag beamt und fragt, mein Gott, was für krasse Tore kommen denn jetzt eigentlich gefühlt jede Woche. Ne? Wir erinnern uns letzte Woche an Luka Vucevic und jetzt sagt Terrier, das kann ich auch. Und dann am Sonntag die Freiburger gegen den BVB. Auch lange Zeit in Unterzahl, rote Karte an Joe Bellingham. Insofern, ja, am Ende der BVB sicherlich noch halbwegs glücklich über den Punkt, wobei es eigentlich zu wenig ist und die Freiburger müssen sich ärgern, dass sie da nicht mehr draus gemacht haben. Der FC Bayern müht sich aber auch 2:2 gegen den FSV Mainz 05. Eine, ja, sehr biedere Leistung und wo man auf der anderen Seite sagen kann, unfassbar stark. Der Einstand von Urs Fischer ja jetzt auch in der Conference League 1:1 wenigstens gespielt in Posen. Und jetzt bei den Bayern einen Punkt zu holen, das war bemerkenswert. Und dann haben wir, wie gesagt, noch Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. Ich habe vorhin zwischendurch mal geguckt, das Tor von Undaf hat, glaube ich, nicht gezählt, oder?
Ja, und in dieser Sekunde, in der du das sagst, fällt, wir haben gerade über Traumtore gesprochen, ein unfassbares Tor von Jamie Leveling zum 2:0 für den VfB Stuttgart.
Ach so, das Tor von Undaf hat nicht gezählt, aber sie haben trotzdem dann noch eins gemacht.
Genau, das hätte ich vielleicht noch dazu sagen sollen. Okay. Ja, sie haben jetzt gerade noch einen Doppelschlag gemacht, ja.
Ah, verstehe. So, spannend. Gut, sind wir da auch auf dem aktuellsten Stand? Ja, Nico, wo willst du anfangen? Was möchtest du besprechen? Hat ja viel geboten dieser Spieltag, ne? Ist gar nicht so einfach, sich da kurz zu fassen und da das Beste irgendwie herauszupicken. Ja,
jedes Spiel hat schon so seine Geschichten. Ich würde aber schon, weil ich finde, das sollte man schon nicht unerwähnt lassen, wenn Union Berlin RB Leipzig schlägt, ist das schon eine Hausnummer. Ist das mal wieder, dass Union Berlin und diese Flutlichtspiele, sei es freitagsabend, sei es Samstagabend, einfach kann. Das ist ja Wahnsinn. Also immer gefühlt, wenn Union Berlin Freitagabend ein Heimspiel hat, dann gewinnen sie die Spiele. Und so auch diesmal. Und ich fand es auch einfach ein wirklich guter Auftritt. Erste Hälfte war noch verhalten, finde ich relativ typisch. Union mit sehr viel Intensität, defensiv sehr, sehr tief stehend. Leipzig verhältnismäßig sehr wenige Lösungen gefunden, hat mich so ein bisschen an das letzte Auswärtsspiel von Leipzig in Gladbach erinnert, wo sie auch schon gegen tiefstehenden Block wenig Lösungen gefunden haben. Dann in der zweiten Hälfte, ja, der angesprochene Schotte mit dem Bart, wie er von Oliver Forster und Arne Zweigler einst getauft worden ist. Und du dann jetzt sogar aus Leipziger Sicht, was ja auch eigentlich ein Weg in so ein Spiel sein kann, wenn du dich schwer tust an der alten Förster, da du machst dir den direkten Ausgleich durch Gomisch.
Ja.
Aber du schaffst es nicht, im Ansatz diesen Schwung mitzunehmen. Stattdessen macht Union auf einmal Stürmertore. André Illich, der Mann, der seit unfassbar vielen Torschüssen, ich habe die genaue Zahl nicht auf dem Kopf, aber ich glaube, es wartet keiner seit so vielen Schüssen auf ein Tor in der Bundesliga aktuell. Und legt aber weiterhin die Dinger vor. Ansa, der mir sowieso sehr gut gefällt, auch wenn er einige Wochen jetzt nicht mehr getroffen hat, weil er für mich Dinge verbindet, die einfach top sind. Das ist eine Physis, das ist eine Schnelligkeit und das ist auch eine gewisse Spielintelligenz. Entsprechend fand ich es einen verdienten 3-1-Erfolg und man muss, wie auch immer man zum Union Berlin und deren Art Fußball zu spielen steht, man muss sagen, die spielen eine richtig, richtig gute Runde und Steffen Baumgart straft die Kritiker Lügen.
Ja, auf jeden Fall. Gehört natürlich zur Wahrheit auch mit dazu. Ich weiß nicht, ob das vor dem zweiten oder dem dritten Tor war, diese Flanke, die da reinkam und der Unioner dann da einfach in der Mitte durchläuft. Wo ich auch du denkst, also hallo, Verteidiger, wollen wir vielleicht noch irgendwie mal was machen? Also es war natürlich auch wirklich ein bisschen peinlich, wie Leipzig das verteidigt hat. Aber das wollen wir den Unionern nicht wegnehmen. Und du hast es schon richtig angesprochen, wenn an der alten Försterei das Flutlicht angeknipst wird, dann wird es für den Gegner unangenehm. Ich kann da als Bayern-Fan aus Erfahrung sprechen, gerade. Also bei zwei Spielen in dieser Saison war es da extrem unangenehm. Ja, ansonsten, Heidenheim, oh, die müssen aufpassen. Man muss ja dazu sagen, wir hatten ja schon durchaus in dieser Saison öfter mal so auch die Diskussion, was macht den Heidenheimern überhaupt noch Mut? Jetzt hatten sie zwischendurch mal dieses Zwischenhoch. Aber da müssen sie aufpassen, dass das jetzt nicht zu einem ganz extremen Schlag auf die Hauptsicherung sich entwickelt, weil das natürlich ein direktes Duell war. Und also und so lange in Überzahl zu sein, ich weiß nicht, willst du auch was zur roten Karte sagen? Ich fand sie ehrlicherweise ziemlich ziemlich übertrieben, weil für mich waren da noch genug Spieler, die noch auch noch den Angriff hätten abfangen können. Also für mich ist das keine rote Karte.
Ich werde zum Thema Videoassistent im späteren Verlauf noch was sagen. aber nee, da gehe ich völlig mit. Das ist für mich keine rote Karte. Und ansonsten finde ich bei Heidenheim, also ich gehe völlig mit, wir haben jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen, aber hier im direkten Duell, das macht schon was aus. Und was dann schon auffällig ist, auch hier kam sie erst relativ spät rein ins Spiel. Es ist in den beiden Wochen davor gelungen, wo du jeweils das Spiel drehen konntest, spät ins Spiel reingekommen bist. Aber es ist schon was finde ich auch Frank Schmidt nicht gefallen kann, weil das ist nichts, was typisch Heidenheim ist, dass du jeweils gefühlt erst nach 70 Minuten anfängst, so richtig in ein Spiel reinzukommen und auch offensiv Dinge entstehen lassen kannst. Vor allen Dingen, wenn du jetzt auch sogar noch eine Halbzeit in Überzahl bist, gegen einen St. Pauli, das ja auch äußerst verunsichert ist. Also ich finde es zumindest schon krass, dass das eine Tendenz ist bei Heidenheim, dass es erst so ab der 70. Minute losgeht.
Ja, hast du ja in den letzten Wochen auch gesehen durch die späten Tore. Insofern, ja.
Ist vielleicht. St. Pauli auf der anderen Seite?
Ja.
Oder ich möchte dich natürlich nicht unterbrechen.
Nee, ich hatte eh gerade überlegt. Also, wenn du zu St. Pauli was sagen möchtest, darfst du gerne. Ist da ein offener Gesprächsaustausch hier?
Zumindest will ich dann schon erwähnen, dass es ein unfassbarer, wichtiger Sieg für den FC St. Pauli ist. Die haben das letzte Mal am zweiten Spieltag gewonnen. Die haben seit Ewigkeit kein Heimtor gemacht. Ich glaube, das letzte Heimtor war am 27. September gegen Leverkusen. Also das ist dann schon auch eine Hausnummer, die einfach wahnsinnig wichtig ist. Das hast du ja auch nach dem Spiel gemerkt, was bei Plessin und Koda abgefallen ist, dass du dich da jetzt zurückmeldest. Ja, da wird es jetzt das nächste Schlüsselspiel nächsten Sonntag in Mainz geben, mit dem du dich möglicherweise weitere Punkte sichern kannst. In jedem Fall wichtig für St. Pauli.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, zum Spiel Leverkusen-Köln würde ich jetzt nicht so viel verlieren. Da gab es eher eine andere Diskussion, die wir vielleicht noch zumindest mal bisschen an der Oberfläche kratzen sollten. Nämlich, dass zu diesem Derby die aktive Fanszene des FCs also darauf verzichtet hat, ins Stadion zu kommen, weil es vor dem Stadion durch die Polizei Kontrollen gegeben haben soll, die als übertrieben wahrgenommen wurden. Da wurden sogar von Nacktkontrollen gesprochen. Ist nicht so ganz klar. Also die Polizei dementiert es, dass das so stattgefunden hat. Insofern ist das auch immer ein Für und Wider. Die einen sagen das, die anderen das. Die Leverkusener haben sich dann übrigens auch im Laufe des Spiels mit dem Kölner Anhang solidarisiert. Ist auch ein sehr starkes Bild so, ne? Da zeigt es wiederum auch, was wie der Fußball auf eine Art und Weise verbunden ist, auch wenn man sehr krasse Rivalen sind. Ihr merkt, ich habe heute irgendwie so ein bisschen Wortfindungsstörung, keine Ahnung warum. Aber das ist schon eine Geschichte. Also du hattest jetzt in den letzten Wochen, Monaten mit dieser Innenministerkonferenz ständig die Diskussion. Dann kommen jetzt solche Sachen wieder. Was ich dann wiederum auch sehr komisch fand, wir können nicht beurteilen, ob das stattgefunden hat oder nicht. Letztendlich ist da auch Aussage gegen Aussage. So. Was ich dann wiederum komisch fand, dass sich dann Simon Rolfes dann da hinstellt und sagt, ja, also so, sinngemäß so getan hat, da ist ja nichts passiert. Stimmung war doch super. Das fand ich am witzigsten, auch wenn du da in der Kommentarspalte so auf Social Media dann so durchgescrollt hast, wo dann ein paar Leute ihm empfohlen haben, vielleicht mal ein Aspirin zu nehmen oder auch gern mal das Zitat von Sven Ulreich da reinkopiert haben zum Kontext als Leverkusen, ich weiß nicht mehr, wie lange das her war, aber auf jeden Fall in München mal gespielt hat, hat ja Sven Ulreich mal nicht so nette Dinge in Richtung Bayer Bank gesagt und vor allem in Richtung Simon Rolfes. Von daher, aber das war schon sehr skurril irgendwie.
Ja, und auch schade für ein, ich würde es Derby nennen, weil Leverkusen nennt es immer Derby, Köln nennt es Derby, wenn sie Sieger sind, also würde ich es als Derby bezeichnen. Ein Derby ein bisschen unwürdig, wenn ich es mal so formulieren würde. Ja, ich find's sehr schade, grundsätzlich, ja, waren wir nicht dabei, können das jetzt nicht final bewerten, was grundsätzlich auch Leverkusener Fans selbst sagen und auch verschiedenste Auswärtsfans der Liga, ist, dass die Kontrollen in Leverkusen bei den Auswärtsfans häufig unverhältnismäßig groß sind und auch die Restriktionen. Ich erinnere da beispielsweise an das Dortmunder Auswärtsspiel zuletzt auch, wo die Anzahl an Blockfahren und alles Mögliche auch im Vergleich zum letzten Auswärtsspiel deutlich reduziert worden ist. Entsprechend finde ich das schon etwas, was man auch kritisch beäugen muss, weil die Stadien werden nachweislich sicherer. Die Zahlen sprechen da eine klare Sprache. Die Frage ist, ob es da verschärfte Kontrollen braucht. Wie gesagt, alles mit dem Vermerk, dass wir selbst nicht dabei waren. Aber ich würde da schon sagen, Stadien sind sicher. Und wenn es zu Nacktkontrollen gekommen sein sollte, dann fände ich das nicht wirklich angemessen.
Ja, also insofern, weil du gesagt hast, wir sind nicht dabei gewesen. Wenn sowas stattgefunden hat, dann bin ich da auch nicht traurig drüber, weil ich ziehe mich nicht so gern vor fremden Menschen aus, muss ich sagen. Also
vor allem nicht im Dezember. Also da ja, noch weniger.
Ja, auf jeden Fall. Ansonsten, war ja vor allem der Sonntag jetzt absolut irre, ne, mit dem BVB in Freiburg. Ja, bei Schwarz-Gelb fragt man sich so ein bisschen, also die Unzufriedenheit wächst. Man merkt es so ein bisschen, es rumort so ein Stück weit. Haben jetzt auch unter der Woche Champions League nur 2-2 gegen Bodo Glimt. Dazu eine lustige Story, mal so ein bisschen am Rande. Ich war ja unter der Woche in München, habe mir da Champions League angeguckt, die Bayern gegen Sporting. Und bin dann ja wieder zurück nach Duisburg gefahren. Und ich glaube, in Düsseldorf war das. Da sind dann Fans von Bodo Glimt zu mir in den Zug gestiegen, weil mein Zug ist ja bis nach Dortmund, glaube ich, sogar gefahren. Und ich habe in der ersten Klasse gesessen, muss dazu sagen, ich bin nicht reich oder so. Ich habe das mit meinen Bahn-Bonuspunkten bezahlt, weil ich kaufe nicht mit Geld ein Erste-Klasse-Ticket der Deutschen Bahn. Das lohnt nicht. Aber für so eine Distanz und wenn man genug Bahn-Bonuspunkte hat, kann man das ruhig schon mal machen. Ist wesentlich angenehmer, 5,5 Stunden auf wesentlich entspannteren Sitzen zu sitzen als auf den anderen und ein bisschen mehr Platz zu haben. Okay, das war jetzt genug Werbung. Was ich aber sagen wollte, wie gesagt, dass dann da ein paar Bodo-Glimt-Fans in den ICE eingestiegen sind und dann so Fragen geguckt haben und ich glaube auch festgestellt haben, dass sie in der ersten Klasse irgendwie falsch sind. und dann haben die mich dann gefragt, wo geht's denn zur zweiten Klasse? Ich hätte sie fast in die falsche Richtung geschickt. Aber ja, nee, war ganz nett, haben ein kurzes Pläuschen gehalten und ich habe ihnen dann noch viel Glück gewünscht für das Spiel am Abend. Wo ich dann natürlich dachte, okay, also Bodo Glimt, extrem unangenehmer Gegner, das kann ich als Tottenham-Fan aus mehrfacher Sicht bestätigen. Letztes Jahr Europa League, dieses Jahr Champions League. So, aber meistens war das auch immer auswärts. So, und der ja. BVB zu Hause gegen Bodo Glimt, da kann man erwarten, dass das jetzt vielleicht nicht haushoch wird, aber dass Dortmund das souverän gewinnt. Ja, und als ich dann die Champions League-Konferenz geguckt habe, war ich doch ein bisschen verblüfft. Und als ich dann heute das Freiburg-Spiel gesehen habe, wie gesagt, war noch lange Zeit in Unterzahl, aber das ist schon unfassbar dünn, was der BVB gerade macht. Auch dann so Leute wie Ciro Guirassy, wo ja Leute vor der Saison ja gesagt haben, oh, der könnte im Kampf um die Torjägerkanone da Harry Kane ordentlich Feuer unterm Hinter machen. Wo ich so ein bisschen in mich hineingelacht habe. Und da sehe ich
ja.
mich da jetzt auch ein Stück weit bestätigt. Aber irgendwie auch Niko Kovac steht da auch schon wieder so ein bisschen im Feuer. Ist gerade eine komische Situation da so ein bisschen, ne? Wie siehst du das?
Ja, also grundsätzlich muss man ja festhalten, BVB eigentlich eher etwas über weite Phasen dieser Saison gehabt, was der BVB in den letzten Jahren hat vermissen lassen. Das ist eine Stabilität in der Defensive. Das ist auch die Situation, dass du deutlich weniger Spiele gewinnst, deutlich weniger Patzer gegen kleinere Teams holst, nicht diese, wie nennt es Frank Buschmann immer so schön, die Jahreszeiten hast. Das ist beim BVB deutlich, deutlich besser geworden. Was allerdings in den letzten Wochen, finde ich, deutlich vehementer wird, ist, dass es immer langweiliger wird, dazu zu schauen. Also nachdem es zu Beginn ja noch teilweise spektakuläre Spiele gab und dann auch zumindest hinten raus die Tore gemacht worden sind, war es in den letzten Wochen häufig, häufig einschläfernd. Auch so ein 4-0 gegen Villarreal, was jetzt in der Höhe hoch klingt, da warst du über weite Phasen des Spiels, speziell in der ersten Hälfte, die schlechtere Mannschaft, die kaum wirkliche Chancen hatte, dann machst du kurz vor der Pause das 1-0 und spielst dann die zweite Hälfte in Überzahl, gewinnst am Ende deswegen 4-0, aber das ist jetzt nichts wirklich Gutes. Und so geht das für mich in den letzten Wochen weiter, auch gegen Bodo Glimt, du hast es gerade erwähnt, war das viel zu wenig aus meiner Sicht und speziell mit dem Ball finde ich es absolut einschläfernd, was der BVB unter Niko Kovac spielt und macht nicht Spaß zuzugucken. Da kann man sagen, war es gegen, beziehungsweise in Freiburg, ja sogar über weite Teile der ersten Hälfte deutlich besser. Da ging die Führung auch absolut in Ordnung. Und dann die rote Karte, wo man auch sagen muss, Gregor Kobel ist mit dem Ball eher einer der schlechteren Keeper als der Liga, in der Liga als einer der besseren. Also ich finde es ein bisschen, Alex Nübel und Gregor Kobel werden für mich häufig zu gut gemacht. Also bei Alex Nübel finde ich es fast noch verheerender. Das ist für mich einer der schlechtesten drei Bundesliga-Torhüter. Aber bei Gregor Kobel finde ich es speziell mit dem Ball auch da wieder interessanter. Den Fehler auch ja selbst eingestanden. Bei ihm ist aber zumindest das auf der Linie auch gut, im Gegensatz zu Alex Nübel. Und so bist du dann wieder in Unterzahl. Kannst am Ende froh sein, dass du nicht 2-1 verlierst wegen so einer kleinen Abseitssituation, die Abseits war, aber trotzdem kannst du auch gern 2-1 stehen. Kobel, der dann auch klasse hält in der zweiten Hälfte, auch das gehört dazu. Schönes Tor von Höhler. Also könntest du froh sein, 1-1 zu spielen. Im Gesamten, also kannst du es natürlich nicht nur von der Personalie Niko Kovac abhängig machen, aber ich finde schon, dass es der Anspruch vom BVB sein muss, irgendwie dann doch attraktiver Fußball zu spielen.
Ja, wobei man ja immer auch sagen muss, Spektakel gab es bei Niko Kovac ja eigentlich nie. So, und ja, kann man sagen, Eintracht Frankfurt war so ein Stück weit, ja gut, okay, aber wenn du dir alles danach anguckst, die Bayern, also die Themen, oder bei Wolfsburg hatten wir vorhin auch, die Themen mit Niko Kovac sind ja immer die gleichen. Nämlich, dass er kein Hurra-Fußball spielt. So, und das war ja auch am Anfang Thema beim BVB. Passt das so gut? Es hat am Anfang gut gepasst, weil er Stabilität hineingebracht hat. Mit ein klares Konstrukt gegeben hat. So, jetzt ist man aber einen Schritt weiter, beziehungsweise man möchte einen Schritt weiter gehen. So, und dann habe ich so das Gefühl, dass man jetzt eben feststellt, Struktur, vielleicht haben wir irgendwo ein bisschen, aber den nächsten Schritt, da gehen die Denkweisen im Verein und was den Trainer angeht, auseinander. Und das ist genau das, was du bei den letzten Trainerstationen auch immer hattest. Dazu hast du dann auch immer abseits des Platzes immer Themen. Niko Kovac kommt ja gar nicht mehr raus aus der Diskussion, was Spieler angeht, die ihm den Handschlag bei der Auswechslung verweigern. Das hattest du ja gefühlt, war das in den letzten Wochen ja ständig Thema. Erst Adeyemi, dann Guirassy, ne? Dann muss er sich ständig erklären, warum spielt Fabio Silva so wenig, warum funktioniert Joe Bellingham einfach nicht. Heute ja auch wieder mit der roten Karte, auch wenn du ja richtig gesagt hast, dass Gregor Kobel auch einen großen Anteil daran hat, aber er bekommt halt am Ende den Platzverweis, ne? Und er geht auch zu spät dem Ball entgegen. Und das sind alles Dinge, die Neuzugänge funktionieren nicht. Auch wieder ein klares oder klare Kritik an Sebastian Kehl.
Ja. Und dann hast du auch jemand wie Lars Ricken, der für mich völlig abtaucht. Also auch im Unterschied zu Hans-Joachim Watzke als sein Vorgänger.
Der ist gar nicht zu sehen.
Der ist völlig abgetaucht. Der ist nicht zu sehen. Gibt für mich, auch wenn er zu sehen ist, keine wirklich gute Figur ab. Also da muss man sagen, nachdem der Wechsel von Zorc auf Kehl schon kein gelungener war, wirkt es jetzt für mich auch auf von Watzke auf Lars Ricken nicht wahnsinnig optimal, zumindest jetzt in der Anfangsphase. Und dann sind das ganz viele Themen um den BVB rum. Ich finde, man hat sich auch keinen Gefallen dafür getan, wie auch immer man jetzt zu Niko Kovac steht. Und man darf ihm jetzt auch nicht alles anlasten, was da los ist. Aber finde ich völlig verfrüht, ihm den Vertrag zu verlängern. Ja. Auch da machst du dir selbst nur wieder unnötige Sachen auf. Also ich habe es ja eben schon gesagt, ich finde den BVB, natürlich ist der BVB einer der grundsätzlich interessanten Vereine der Liga, aber sich das anzugucken, ist sehr häufig einfach sehr, sehr langweilig.
Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Machen wir vielleicht da auch noch mal eine Klammer drum. Nächste Woche, ein Spieltag ist ja auf jeden Fall noch. Schauen wir mal, wie sich das dann...
Freiburg wiederum.
Ja.
Freiburg wiederum, auch da noch den europäischen Gedanken. Absolut auf Kurs nach dem Sieg unter der Woche gegen Salzburg in Europa mal eben in die Top 8 einzuziehen und damit auch sogar direkt ins Achtelfinale der Europa League. Nur das noch schnell auch, um noch was Positives rund um diese Partie zu sagen.
Natürlich. Und weil wir ja auch immer den deutschen Teams auch international die Daumen drücken, absolut wichtiger Punkt, da sind wir insgesamt, finde ich, sehr ordentlich unterwegs. Nächste Woche Conference League ist ja auf jeden Fall noch. Und die Mainzer haben da auch alle Möglichkeiten. Wir machen gleich den Bundesliga-Part zu, aber wir müssen, glaube ich, schon noch mal über Bayern und Mainz sprechen. Fangen wir mal kurz mit dem FSV an. Wie gesagt, Urs Fischer hat ja jetzt unter der Woche schon sein Debüt gegeben beim Conference-League-Spiel in Posen, hat da immerhin mit der Mannschaft ein 1:1 geholt und auch heute einen Punkt mitgenommen, mit dem man nicht unbedingt hätte rechnen können. Also sehen wir da vielleicht schon jetzt, sind wir noch in der Phase des Trainer Effekts, des neuen Trainereffekts. Wahrscheinlich, oder?
Könnte man sagen, ja. Man kann allerdings auch sagen, dass man direkt gesagt hat, nachdem Urs Fischer übernommen hat, boah, Urs Fischer, jemand, der eher auf defensive Stabilität setzt, erstes Bundesligaspiel gegen Bayern, das kann direkt mal richtig eine Reibe geben. Jetzt ist es der ideale Start. Also du holst einen Punkt, ich wollte gerade sagen, du gewinnst einen Punkt in München und ja, eigentlich kann man das ja so sagen. Entsprechend ist das ein guter Auftritt gewesen und kann man definitiv sagen, für Mainz 05 ist das klasse, weil man auch, finde ich, auch wenn wir natürlich gleich auch über Bayern reden müssen und dass das mitunter auch an den Bayern liegt, dass Mainz alles gemacht hat, was du brauchst, um gegen die Bayern einen Punkt zu holen diese Saison. Das ist defensiv unfassbar stabil zu stehen. Auch jeder, der sich in sämtliche Schüsse rund um vor die Linie reinwirft, die Standardschwäche der Bayern auf defensiver Ebene auszunutzen und zu guter Letzt einen überragenden Keeper mit Daniel Batz hast, der sich da durchaus jetzt mal in den letzten Wochen ordentlich eingespielt hat. Ich habe vor ein paar Jahren, kleine Anekdote, wir reden ja gern mal über vergangene Stadionerlebnisse, habe ihn zu Saarbrücker Zeiten damals in der ersten Halbfinalreise der Saarbrücker, damals ja noch als Regionalligist im Stadion, ja unter anderem auch gesehen, als er gegen Düsseldorf der Held des Elfmeterschießens war und die Saarbrücker ins Halbfinale gehalten hat. Entsprechend natürlich auch eine gewisse Begeisterung ihm gegenüber und heute hat er wirklich alles gehalten, was er irgendwie halten konnte.
Ja, nicht nur heute, ja auch schon unter der Woche, letzte Woche auch. Insofern, weil du vorhin über Keeper gesprochen hast in der Bundesliga, die überschätzt werden, da zähle ich beispielsweise Robin Zentner dazu. Also ich verstehe den Hype da überhaupt gar nicht, fehlt ja auch aktuell verletzungsbedingt. Und ganz ehrlich, also ich sehe keinen Grund, aktuell Daniel Batz aus dem Tor zu verbannen, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Und man kann die Frage stellen, warum Bo Henriksen ihn als Nummer 3 sogar gesehen hat, ja, und ihm noch Lasse Ries vorgezogen hat.
Ja, so kann es manchmal gehen. Ne? Manchmal ist die Nummer 3 doch die beste. Aber das, ja, stellst du dann auch nur in gewissen Situationen fest. Wenn es dann halt auch mal kritisch wird, dann musst du vielleicht auch die ein oder andere unorthodoxe Entscheidung treffen. Aber wie gesagt, der FSV hat, wie gesagt, nächste Woche auch noch alle Möglichkeiten, auch direkt weiterzukommen. Da geht es gegen Samsunspor, so heißen die, Trainer Thomas Reis. Interessantes ja. Duell. Ja, die Bayern. wenn wir schon über den BVB gesprochen haben und dass es momentan nicht sexy ist, dem BVB beim Fußballspielen zuzugucken, kann man das über die Bayern auch ein Stück weit sagen. Natürlich, ne, ist das immer noch, sind das immer noch Welten, ne? Aber ich dachte mir auch unter der Woche, wie gesagt, ich war ja im Stadion gegen Sporting, da war das auch sehr schwerfällig, ne? Also auch zwei Tore, meine ich, nach Standardsituationen. Und dann dieses Hammerding von Lennart Kahl. Also die Bayern haben so ein bisschen ihren Flow verloren, habe ich so den Eindruck. Es wird, und das hat Marco Hagemann und Michael Ballack jetzt auch eben im Spiel richtig analysiert, dieser One-Touch-Fußball, weißt du, dieses nicht drüber nachdenken, sondern bam, 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 bam spielen. Das haben sie komplett verloren. Die überlegen bei jedem Pass gefühlt dreimal. Michael Olise ist gerade so ein bisschen zu sehr verspielt, ein bisschen zu viel Hackespitze 1, 2, 3. Lennart Kahl ist, finde ich, der es in der Offensive momentan am besten macht, ne, weil er auch seine Tore erzielt, macht nicht alles perfekt, aber ne, wer trifft, hat recht, und das könnte auch beispielsweise Mario Basler endlich mal akzeptieren, wenn er auch Ahnung von Fußball hätte, aber gut, okay. Serge Gnabry heute war, fand ich, ganz schlimm. Und was ich auch sagen muss, ich habe vor zwei oder vor drei Wochen, wo Jonas Gerdes hier war, hatte er mir ja auch die Frage gestellt, ist das Verteidigen von Standards bei den Bayern ein Problem? Das Thema kam da so ein bisschen auf. Ich glaube, das war ja auch kurz nach dem Arsenal-Spiel. Und da hatte ich ja gesagt, dass ich das noch nicht so weiß, dass es noch zu früh ist. Jetzt aber auch nach dem heutigen Spiel wieder, muss man einfach sagen, das haben sie noch nicht gut genug trainiert. Also auch heute wieder ein Standard-Gegentor gefressen nach einem Freistoß, und dieser Ausgleich, der kam ja aus dem gar nichts. Ne? Also man muss ja wirklich dazu sagen, die Bayern hätten diesen Sieg absolut verdient gemacht, aber waren insgesamt zu selten gefährlich. Standards wieder ganz schlecht verteidigt, auch in der Luft wieder. Ja, und das gibt, also diese Larifa, diese, mein Gott, was ist heute los hier? Aber diese man geht zu easy an Spiele ran, weißt du, man killt nicht mehr, sondern so dieses, ach ja, wir spielen mal hier und da, ne, das ist mir zu oberflächlich, wie das gerade stattfindet, weil es funktioniert nicht von allein. So, aber so spielen sie gerade, als ob gefühlt alles ihnen einfach nur zugefallen ist bisher. Das war nicht der Fall und das stört mich gerade massiv und das siehst du in jedem Spiel und es tut mir auch leid. Ein Satz noch dazu, dann darfst du auch gern mal meinen Monolog unterbrechen. Leon Goretzka, es tut mir wirklich so leid, aber seine Zeit ist wirklich vorbei. Er hat heute auch wieder die Chance von Anfang an gespielt. Das wird nichts mehr. Also er kreiert einfach nichts. Ich halte ihn auch nicht mehr für sonderlich zweikampfstark. Also das, wofür du ihn noch brauchen könntest, das hat er nicht wirklich mehr. Und auch fußballerisch, nein, die Zeit ist leider vorbei. Und die Bayern überlegen ja gerade sehr, ob sie mit ihm den Vertrag verlängern. Tendenz ist eher nein. Und wenn jetzt nicht noch was ganz Außergewöhnliches passiert, muss man das Kapitel im Sommer zumachen. Das wird nichts mehr.
Ja. Also ich würde dir in einigen Punkten zustimmen. Was natürlich zur vollen Wahrheit gehört, ist, dass egal, was die Bayern am Ende machen und auch wenn sie in den letzten Wochen weniger gut spielen, dass sich der Vorsprung in der Bundesliga trotzdem ausbaut, weil die Bayern in der Bundesliga ihre eigenen Maßstäbe haben und das da völlig egal ist. Und da können sie auch noch ein paar Wochen so spielen, wie sie aktuell spielen. Dann würde ich mir da überhaupt keine Gedanken machen, weil speziell gegen die Spitzenmannschaften funktioniert's. Trotzdem ist es natürlich eine Problematik und eine etwas verhaltene Spielweise, die sich jetzt seit Wochen durchzieht und die speziell Blick auf die internationalen Wettbewerbe und auch auf den Pokalwettbewerb problematisch sind, wenn du jetzt so auftrittst wie heute in einem Champions League K.O.-Spiel oder in einem DFB-Pokal Viertelfinale gegen Leipzig, dann wird das eng, dann wird das auch nicht reichen.
Da habe ich jetzt schon Angst vor.
Zur vollen Wahrheit gehört aber auch Ausnahme Arsenal-Spiel, dass Bayern genau in diesen Spielen, auch letzte Woche gegen Stuttgart, genau in diesen Spielen immer da ist und es ihnen grundsätzlich besser gefällt, wenn der Gegner versucht mitzuspielen. Und vielleicht ist es auch gar nicht so verkehrt, das hat man ja zu Beginn der Saison gesagt, ja, irgendwann wird diese Schwächephase kommen und das ist eine Schwächephase auf sehr, sehr hohem Niveau.
Ja, ja, na klar, na klar.
Und grundsätzlich würde ich sagen, ist es besser, dass diese Schwächephase aus Bayern-Sicht jetzt rund um den Dezember kommt, als dass sie im Februar, März, April rund um den Bereich kommt, weil dann wäre es problematischer und wenn sie da gegebenenfalls auch in der zugegebenermaßen kurzen Winterpause, aber schon auch für Bayern-Verhältnis, dass der Januar und auch Teile des, wenn sie in die Top 8 der Champions League kommen, Teile des Februars deutlich geringeren Belastung, dass du da an gewissen Stellen auch nachschärfen kannst, auch Thema Standardverteidigung kann da sicherlich eines sein, dass ich mir da nicht die zu großen Gedanken machen würde, aber trotzdem war das Spiel heute schon auch etwas, was ich eben beim BVB gesagt habe, über weite Phasen etwas einschläfernd, weil sie den Ball so schön durch die eigenen Reihen haben laufen lassen. Und Goretzka beispielsweise ehrlicherweise nichts zum Spiel beitragen konnte, aber auch andere, das Gnabry angesprochen, der auf der linken Seite kaum was kreieren konnte und auch die Schusschancen, die er mal hatte, ziemlich kläglich vergeben hat. Auch Kimmich mit den sonstigen, eigentlich sehr starken Diagonal- und Vertikalbällen, die überhaupt nicht angekommen sind. Gut, Kane macht immer seine Tore und auch ganz gut, dass Leute wie Ito und Davis jetzt so langsam fit werden, auch dass du da entsprechend für mehr Rotation sorgen kannst. Ja, so haben sie es jetzt verpasst. Wie heißt das so schön? Herbstmeisterschaft ist es ja nicht, weil die Hinrunde ja im Januar fertig gespielt wird. Aber so hast du es heute verspielt, was sie ja mit einem Sieg hätten machen können, die Hinrundenmeisterschaft einzufahren. Sagen wir mal so, aufgrund von 9 Punkten Vorsprung und 27 Toren Vorsprung in der Tordifferenz würde ich mir da trotzdem keine allzu großen Gedanken machen. Trotzdem ist die Möglichkeit, die 100-Punkte-Marke zu machen, jetzt schon weg, nachdem du jetzt schon 4 Punkte verloren hast. Das noch so als humoristischer Ansatz.
Das ist aber ärgerlich.
Ja, keine 100 Punkte möglich.
Ja, meine Güte. Okay, wenn das Ziel war, okay, dann können wir die Saison wirklich zu den Akten legen und sagen, ja, was für eine schreckliche Spielzeit. Das kann ja nicht mehr besser werden. Aber gut, dann ist es so, eine Frage an dich noch. Wie steht es eigentlich bei Werder gegen Stuttgart?
Da führt der VfB Stuttgart nach gleich 63 Minuten mit 2:0 weiterhin aufgrund des Doppelschlags kurz vor der Pause. Aber Bremen auch inzwischen in Unterzahl nach einem Foul von Koulibaly. Entsprechend gehe ich davon aus, dass Werder Bremen dieses Spiel nicht mehr hoch gewinnen wird.
Gut, wenn wir so weitermachen, dann erreichen wir doch noch den Schluss. Dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unseren Lieblingskategorien. Wir beginnen mit dem Fail der Woche. Und der wird Ihnen präsentiert von Nicolas Manstein. Bitteschön.
Ich habe es eben schon leicht angedeutet, in welche Richtung es gehen wird. Heute befasse ich mich in dieser Kategorie mit dem Video Assistant Referee. Weil nachdem ich ein jahrelanger Verteidiger war, in allen Bereichen des Videoassistenten, bin ich soweit zu sagen, bitte weg damit. Ich habe keine Lust mehr darauf, dass ich jede Woche dieses Thema Videoassistent habe und Entscheidungen drumherum, dass ich einfach sage inzwischen, ja, lasst es doch einfach. Weil wir hatten jetzt auch wieder dieses Wochenende verschiedenste Szenen. Wir haben eben über den Platzverweis gesprochen am Millerntor und auch diese Abseitssituation von Frankfurt gegen Augsburg. Also, liebe Freunde, es geht jetzt Woche für Woche so weiter, dass wir, wie Thorsten Lieberknecht schon so schön gesagt haben, die PlayStation-Grafiken haben. Es kann es ja nicht sein. Die Abseitsregel ist in ihrem Grundbestehen. Warum haben wir die Abseitsregel eingeführt im letzten Jahrhundert? Wir haben sie eingeführt, weil damit verhindert werden sollte, dass der Fußball zu eintönig wird, zu langweilig wird, dass einfach ein Stürmer, ein großer Hühne vorne stehen kann und man ihn mit langen Bällen beliefert. Das war mitunter der Sinn dafür, dass man den Fußball attraktiver macht. Jetzt sorgt die Abseitsregel aktuell dafür, in ihrer Ausführung durch den Video Assistant Referee, der, und das macht er nicht schnell anders als bei der UEFA, das macht er in einer unfassbar langweiligen und langsamen Geschwindigkeit irgendwelche...
Oh, das war beim Bayern-Spiel heute auch wieder.
Genau, irgendwelche Überprüfungen vornimmt. Ihr merkt schon, ich werde laut, ich werde wütend, weil mich das seit Wochen und Wochen nervt. Dann ist das nicht Sinn der ursprünglichen Abseitsregel, die wie gesagt den Zweck hatte, den Fußball nicht gerechter zu machen. Das ist inzwischen der Grund, dass wir das Thema Fußball gerecht mit Abseits. Das Thema war, den Fußball attraktiver zu machen, dem Fußball die Komponente zu nehmen, dass einer vorne stehen kann, sondern dass 11 gegen 11 aktiv spielen müssen. Und deswegen ist es selbst für Abseits, also eine faktische Sache, für mich inzwischen etwas, wo es wenig Sinn hat. Und wenn dazu auch noch Dinge wie Platzverweise, Handspiel, ja sowieso, nicht funktionieren, wobei Handspiel sogar aktuell das geringere Thema ist, finde ich.
Würde ich widersprechen.
Ich würde sagen, weil einfach andere Themen noch aktiver werden, ist Handspiel nicht mehr das Alleinige. Aber ich finde es diese Saison, ist es nochmal absurd mehr geworden, dass wir speziell in der Bundesliga über... nicht Schiedsrichter-Fehlleistung, sondern über Fehlleistung aus dem Kölner Keller sprechend, der ja bald nach Frankfurt umzieht. So, ich habe mich jetzt, glaube ich, genug in Rage geredet.
Aber das sind ja letztendlich auch Schiedsrichter-Fehlentscheidungen.
Das stimmt.
Macht ja nicht die Technik die Fehler, obwohl die ist auch mal fehlerhaft. So, aber da sitzen ja Menschen. Das ist ja das Problem. Ich bin halt immer... Gerade dadurch, dass ich ja auch viel in der dritten Liga mit dem MSV unterwegs bin, bin ich da gerade ja in der anderen Diskussion, dass beispielsweise auch Dietmar Hirsch sagt, in der dritten Liga, wir hätten gerne jetzt nicht diesen VAR, weil der wäre zu teuer, ne? Aber sie hätten gern so einen VAR-Light, weil er beispielsweise sagt, er kann ja wohl nicht wahr sein, dass bei klaren Szenen, das ist jetzt nicht auf Abseits bezogen, aber dass er bei klaren Elfmeter, potenziellen Elfmetersituationen, er das 5 Sekunden später auf seinem Tablet sieht und dass das ja nicht so schwer sein kann, dem vierten offiziellen Tablet in die Hand zu geben und daraus dann eine Entscheidung zu treffen. Ich verstehe das, aber du kannst da ja keine Struktur schaffen, weil du siehst ja, so wie du es jetzt angesprochen hast, es funktioniert ja oben schon nicht gut. So, und wie willst du denn jetzt in der dritten Liga, da sagst du, abseits müssen die Linienrichter selbst bestimmen die dann selber, aber bei eindeutigen Elfmeterentscheidungen dürfen sie dann aufs Tablet gucken. So, also wie willst Ja, wie willst du denn da einen logischen Rahmen schaffen, wenn es bei den Profis schon nicht funktioniert? Und wo alle eher jetzt fordern, genau das, was du jetzt auch gesagt hast, ist abzuschaffen. Ne? Und das riesige, wir haben, und es tut mir so leid, weil wir brauchen die Schiedsrichter. So, wir brauchen die unbedingt. Aber wir können nicht sagen, dass es da keine Probleme, keine Qualitätsprobleme gibt. So, und wenn ich dann auch beispielsweise jetzt am Wochenende in der dritten Liga, das ist sowieso nochmal undankbar, weil du da auch halt keinen Videoschiedsrichter hast und du da so viele junge Schiedsrichter hast, ne, die natürlich in der Karriere weiter nach oben kommen und da müssen nun mal junge, die müssen ja irgendwann anfangen. Ne, und das ist für die maximal undankbar, wenn da vor 20, 30.000 da so ein Spiel zu pfeifen, du hast keine Rückversicherung, musst alles richtig machen und hast aber eine maximale Aufmerksamkeit auf dich. Das ist wirklich, es muss für die Leute wirklich, also da musst du extrem stark sein und davor habe ich wirklich den höchsten Respekt. Aber auch da jetzt am Wochenende wieder, wird ein klares Handspiel wieder nicht gesehen. Wo ich auch übrigens dazu sagen muss, der Kollege, ich habe mir den Spielbericht, also das war MSV gegen Aue, habe ich mir hinterher bei der Sportschau nochmal angeguckt. Und der liebe Sportjournalistenkollege von der Sportschau meinte, das ist kein Muss-Elfmeter. Also da muss ich auch wirklich mal die Journalie kritisch hinterfragen. Ey, kann doch nicht sein Ernst sein, dass er, wenn der Arm so weit draußen steht und der Ball da so gegenfliegt, und die Distanz war jetzt auch nicht super kurz, dass man da sagt, es gebe Spielraum. Also bei allem Respekt. Ne, da müssen wir uns über die Schiedsrichter nicht aufregen, wenn wir das selbst als Journalisten ja auch dann unterschiedlich bewerten, weil das ist ein glasklarer Handelfmeter. Sorry, da gibt es keine Diskussion. So, und du siehst, wir sind jetzt beide aufgeladen. Vielen Dank dafür. Meine Kamera rutscht ja auch immer weiter.
Ich wollte gerade sagen, du randalierst schon.
Ich hau hier so auf den Tisch. Aber ich kann deine Unzufriedenheit maximal nachvollziehen, weil auch heute bei dem Bayern-Spiel wieder bei dieser Abseitsszene, meine Güte, wie lange die da checken und checken und checken. Und denkst du so, mein Gott, kann doch wirklich nicht. Wie lange haben wir jetzt den VAR? Es sind doch 6, 7 Jahre bestimmt schon, oder? Wenn nicht sogar noch länger.
Es ging im Sommer 2017 los mit Bayern gegen Leverkusen damals, ja.
Ja, wir erinnern uns an dieses Spiel. Da gab es komische Entscheidungen. Ich erinnere mich noch ganz dunkel daran. Aber, und du bist jetzt an diesen Punkt gekommen, wo das alle Leute nur noch nervt. So. Und das, ich weiß, ich bin nicht so weit zu sagen wie du, lass uns das Ding komplett abschaffen, weil dafür korrigiert er zu häufig.
Ja.
Und das ist das Problem, dass es zu viele krasse Fehlentscheidungen gibt, dass er zu oft dann trotzdem richtig korrigiert, weil häufig wird dann ja auch von Leuten wie Knut Kircher gesagt, ja, aber wir haben hier Statistik X, so und in 90% der Fälle korrigiert er ja korrekt. Da denke ich mir so, ja, aber warum haben wir denn überhaupt so viele Fehlentscheidungen, dass überhaupt diese Quote zustande kommt? Das ist doch das Problem und das ist eine Qualitätsfrage.
Das ist es zweifelsohne. Es ist aber auch so, dass Dinge, die inzwischen eine Fehlentscheidung sind, ich will jetzt auch nicht die Debatte aufmachen, früher war alles, aber gewisse Abseitsthemen, die inzwischen als Abseits bewertet sind und die inzwischen und speziell in dieser Saison, seit wir die halbautomatische haben, wöchentlich zum Thema werden, sind so minimal, dass wir die vor 10 Jahren noch nicht mal als Fehlentscheidung besprochen hätten. Also da wäre es auch ohne Videoassistent nicht zum Thema geworden. Jetzt haben wir inzwischen die Infrastruktur dafür da. Und dann ist es teilweise dann auch die richtige Entscheidung. Trotzdem ist es in Summe einfach zu viel, dass wir inzwischen, ich sehe es, also ich kann es anhand vom VfL Wolfsburg sagen, jetzt unabhängig, wie die Entscheidungen am Ende ausgefallen sind, die beiden letzten Spiele wurden gewonnen, deswegen sage ich das auch im positiven Sinne, also auch wenn das Ergebnis aus meiner Sicht positiv war. In den beiden letzten Spielen gab es in beiden Spielen 3 Durchsagen vom Schiedsrichter. Bedeutet 3, also es ist Entscheidung vom Videoassistenten. Da fand ich sogar fast mal wohltuend, dass Patrick Ittrich sich gestern dafür entschieden hat, obwohl er rausgeschickt worden ist und ihm damit offenkundig die Anweisung gegeben worden ist und der Videoassistent der Meinung war, das ist ja meistens der Fall, wenn er rausgeht, dann sagt der Videoassistent, für mich ist es ein Foulspiel gewesen. Patrick, schau dir das nochmal an, ob du es dann auch so siehst. Und er hat sich entschieden, nee, meine Entscheidung war die.
Ja.
War meine ursprüngliche. Und dabei zu bleiben, finde ich dann auch mal gut. Weil das ist dann eben auch, bitte nur klare Fehlentscheidungen umzudrehen. Und da finde ich es immer gut, wenn wir Schiedsrichter haben, die auch mutig den Mut haben, ihre eigenen Entscheidungen beizubehalten. Und da finde ich es, Fehler können jedem passieren. Auch wir machen Fehler. Ich, keine Ahnung, wir haben beide alleine in diesem Podcast hin und wieder grammatikalische Fehler. Da sitzt man Wort nicht. Da ist da mal ein CH-SCH-Fehler. Also das gehört auch dazu. Das ist unser Fachgebiet, sich mit Sprache zu beschäftigen. Sind Journalisten. Aber trotzdem, ja, wissen wir, dass wir die Fehler machen und arbeiten dran und wollen nächste Woche dann wieder weniger Fehler machen. Und ich sehe Schiedsrichter, die auch weniger Fehler machen, weil sie die Chance haben, sich zu entwickeln und auch diese Fehler zu machen. Deswegen möchte ich da auch überhaupt nicht auf Schiedsrichter und auch nicht auf die Leute, die in Köln
sitzen,
gar nicht draufhauen. Dass Fehler passieren und dass zu viele Fehler passieren, ist aber trotzdem was, was wir thematisieren müssen, weil das zum Gesamtgebilde dazugehört, sowohl Fehler von Spielern als auch von Schiedsrichtern anzusprechen. Ich glaube allerdings und habe die Wahrnehmung, dass es dem Niveau der Bundesliga-Schiedsrichter, was man auch im Pokal in den ersten beiden Runden sieht, wo Bundesliga-Schiedsrichter ja mitunter pfeifen ohne Videoassistenten und du siehst, wie hoch die Überforderung inzwischen ohne VAR ist.
Ja.
Deswegen finde ich auch, dass die Schiedsrichterqualität sich eben auch wegen des VARs verschlechtert hat und nicht verbessert hat. Und ja, das ist etwas,
definitiv,
was ich den Schiedsrichtern gar nicht vollständig anlasten will, sondern auch dem Konstrukt drumherum. Und da müssen wir uns überlegen, ob wir als Fans dann nicht auch einfach mal sagen können, ah ja, keine Ahnung, mit kleineren Fehlentscheidungen muss man dann auch einfach klarkommen. Sag aber auf der anderen Seite auch, es gibt, wie von dir angesprochen, manchmal auch so klare Dinger, keine Ahnung, Handspiel kurz vor der Linie, wo der Videoassistent eingreift und dann klar sagt, ja, da war was. Da ist es ja auch sinnvoll, sowas zu haben. Das Problem ist halt, die Ausführung, wie es aktuell ist, ist maximal frustrierend.
Ja, oder noch so ein Beispiel, der im Pokal dieses Handspiel von Jonathan Tah gegen Union. Also Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass wir beim eigenen Einwurf, der nicht gefährlich wird, der Platz ist ein bisschen uneben, deswegen kommt der Ball halt ein bisschen komisch auf Tah zu, womit er nicht rechnet. So, und er zieht den Arm sogar weg, weißt du, er verhindert keine Torschuss, da wäre kein Unioner, war da auch nur in der Nähe und dafür gibst du einen Elfmeter.
Und da gibt es ja sogar den Videoassistenten.
Ja, der greift ein.
Das,
ne? Er schickt ihn ja raus. Also, und dann geht der Schiedsrichter noch hin und sieht, schaut sich die Bilder an und entschließt sich dann Elfmeter zu geben. Wo du dir denkst, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Dafür gibt es Elfmeter. Oh, Gottes Willen. Also da muss ich auch sagen, weißt du, die Chöre auch aus den Kurven, ihr macht unseren Sport kaputt. Ja, da stimme ich mittlerweile mit voller Inbrunst ein. Oder würde ich einstimmen. So, weil wir machen uns doch alle zum Affen und wir sehen doch, was auch daraus entsteht. Felix Zweier unter der Woche Champions League. Hier, das Ding gegen Florian Wirtz. Alter.
Ja, und dafür wenn die Maßgaben... Wenn die Maßgaben, das merkt man ja, wenn die Maßgaben im deutschen Schiedsrichterwesen dann auch von der Ebene drüber dann einfach so gesetzt werden, dann ist es ja völlig normal, dass die Schiedsrichter das so ausführen und dass die Schiedsrichter das auch so auf internationalem Niveau so ausführen. Das ist ja klar, wenn Felix Zweier Woche für Woche in der Bundesliga und seine Kollegen mit einer teils unfassbar kleinlichen Linie agieren, bei der alles und alles Mögliche gecheckt wird, dann ist es ja kein Wunder, dass das auch auf internationaler Ebene passiert. Und das macht die ganze Nummer nicht gerade einfacher. Aber ich glaube, wir sind da gar nicht so weit weg auseinander. Ich bin nur schon einen genervten Schritt weiter als du.
Ich glaube auch. Und ich glaube, wir müssen mal schnell weitergehen. Boah, mein Gott, haben wir jetzt viel geredet. Aber ja, musste auch mal sein. Mein Fail der Woche, müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu viel drüber diskutieren. Ja, ihr werdet oder du wirst wahrscheinlich auch gesehen haben, letzte Woche, wir haben über die WM-Auslosung gesprochen, was die FIFA so an Ticketpreisen verlangt. Für alle, die das noch nicht gesehen haben, Nur mal auf die Deutschlandspiele in der Vorrunde bezogen. Gegen Curaçao in Houston könnt ihr euch ein Ticket kaufen, so zwischen 155 und 430 Euro. Gegen die Elfenbeinküste in Toronto. Das finde ich übrigens auch witzig, dass es von Spieltag zu Spieltag teurer wird. Verstehe auch eigentlich nicht, warum. Aber gut, da kostet dann ein Ticket zwischen 190 und 515 Euro. Und dann gegen Ecuador in New Jersey zwischen 230 und 600 Euro. Ich glaube, das billigste Finalticket ist, glaube ich, bei 2.000, 3.000 Euro. In Katar waren es, glaube ich, 500, auch viel zu viel. Aber, also, wo sich ja jetzt auch schon sämtliche Fanorganisationen gesagt haben, ob die FIFA eigentlich noch ganz, also, vor allem, du musst dir das wirklich reinziehen, ne? Du erweiterst eine WM, ne, um das Doppelte an Mannschaften mittlerweile. Und dann hast du da eine Preissteigerung. Du wirst doch eh noch mehr Gewinn machen. Einfach, weil du schon sehr viel mehr Spiele hast. Und dann kommt diese unverschämte Preiserhöhung obendrauf. Selbst in der Vorrunde.
Ja.
Ich meine, ist ja schon nicht genug, dass schon wahrscheinlich während der WM ja sämtliche Unterkünfte und alles scheiße teuer ist. Und dann ziehst du da sowas ab? Alter, wie verlogen kann man eigentlich sein? Ich weiß, eigentlich, man dürfte sich nicht mal drüber aufregen, weil bei der FIFA, es wundert einen gar nichts mehr, wirklich. Aber wie man, ich muss es wirklich sagen, was das für ein Arschloch-Move ist. Wirklich, wo du genau weißt, aufgrund der vielen Spiele wirst du doch eh schon die Todesgewinne machen und dann da so eine Preiserhöhung zu verlangen. Das ist wirklich der Gipfel von allem. Also, da, ich weiß, es lohnt nicht, sich darüber aufzuregen, aber wie man so unverschämt sein kann, das ist unfassbar.
Wenn man denkt, dass die FIFA mit einem Friedenspreis an Donald Trump den Tiefpunkt erreicht hat, dann packen sie was Neues obendrauf, beziehungsweise unten drauf, wo er, vollste Zustimmung ist. Es ist Wahnsinn, es sorgt nicht für eine Begeisterung, die gerade eigentlich schon aufgekommen ist, wenn ich mir so den Spielplan angucke, man freut sich auf lange WM-Nächte, alles Mögliche. Das nimmt so viel. Und klar, Club-WM ist was deutlich kleineres, aber da haben sie ja schon genau den gleichen Fehler gemacht und haben dann kurz vorm Turnier festgestellt, huch, wir haben ja gar keine Karten verkauft, dann verkaufen wir teilweise mal Tickets für 20, 30 Dollar. Also es würde mich nicht wundern.
Oder am besten gleich mal im 20er-Bundle.
Genau, es würde mich nicht passieren, wenn sie das nicht wundern, wenn es auch nicht passiert. Aber warum du nicht aus deinen Fehlern lernst und stattdessen, wir haben bei der EM 2024, du warst ja auch im Stadion, ich war auch im Stadion, da hat man gefühlt auch schon teilweise Organe verkauft. Also, nein, ja. Ich habe keine Organe verkauft, zur Klarheit, aber...
Nein, ich auch nicht, aber es ging preislich...
In dem Bereich.
Es ging an die Schmerzgrenze.
Und da denkt sich die FIFA, ja, holt mal Eintrittspreis und komm dann damit um die Ecke. Also, das ist
Davon mal abgesehen ist ja sowieso die Frage, ob ich überhaupt einreisen darf,
wenn
Donald mein Social Media Profil nicht gefällt.
Ja, oder weil ich gerade indirekt den Friedenspreis kritisiere. Das ist natürlich auch eine Frechheit. Also kann ich nur nach Mexiko. Gut.
Ja, diese Trophäe ist fast von den Ausmaßen her doppelt so groß wie der WM-Pokal. Fand ich auch die Härte, ne? Und dann noch eine Medaille. Das habe ich bei der Auslosung übrigens gar nicht gesehen, dass er sich die Medaille ja selbst umgehangen hat.
Ja, es ist. Man muss einfach lachen, weil dieser Fremdscham so hoch ist rund um diese FIFA. Und da fragt man mich, warum ich mich so über diesen Nationalmannschaftsfußball aufrege, weil ich mich da immer mit dieser blöden FIFA auseinandersetzen muss. Meine Güte.
Ja.
Jetzt haben wir hier eine halbe Stunde rumgeraged. Das ist ja auch wieder. Also.
Ja, weißt du, ich fühle mich so wie die beiden Opas von der Mappe-Show, weißt du, die da vollkommen frustriert da oben auf dem Opernbalkon, wie man das nennt, da sitzen und da die ganze Zeit ihren Hass loslassen. So ist es ungefähr. Wollen wir mal zu den Ehrenmännern, Ehrenfrauen, was weiß ich, der Woche kommen. Ich mach's ganz kurz. Es ist mir extrem schwer gefallen. Ich wollte es vor ein paar Wochen aber schon mal machen. Und ich glaube, da muss man auch, wenn dieser Verein mir in dieser Spielzeit sowohl was Tottenham als auch Bayern angeht, sehr wehgetan hat, aber man muss es einfach aus neutraler Sicht honorieren, das, was der FC Arsenal gerade macht. Es ist einfach unfassbar stark. in der Premier League 5 Punkte Vorsprung auf City, in der Champions League auf Platz 1, jetzt unter der Woche auch wieder souverän gewonnen. Das ist einfach das, was auch Mikel Arteta, also ich meine, es ist jetzt sein drittes oder viertes Jahr. Und wenn du dir die letzten Jahre anguckst, die da ja auch sehr schmerzhaft waren, aber man sieht jetzt die Entwicklung, dass es genau die letzten Jahre genau dahin führen, wo sie jetzt stehen. Und wenn du dir auch noch bedenkst, wer da auch noch alles zurückkommt, also wer da auch noch verletzt ist und wie die jetzt schon spielen, ist das einfach purer Wahnsinn und muss man wirklich sagen, dass man da nur den Hut vorziehen kann. Auch wenn es mir unfassbar schwerfällt.
Ja, nicht schwer fallen würde mir diesbezüglich den Namen Daniel Bauer zu nennen, aber das hebe ich mir für ein paar Wochen auf. Deswegen nenne ich auch um so mal ein bisschen was. Beim letzten Mal, als ich hier war, habe ich ihn stark kritisiert nach seiner roten Karte in Frankfurt. Deswegen ist es heute ein lobendes Wort für Steffen Baumgart, weil ich einfach konstatieren muss, dass ich nach der Rückrunde und nach den ersten Monaten unter Steffen Baumgart große Zweifel hatte, ob das so wahnsinnig gut funktionieren wird mit ihm. Und man muss sagen, es ist zwar nicht immer die fußballerische Hochbrillanz, aber es ist in den letzten Wochen, finde ich, auch am Freitag deutlich besser gewesen, als es über lange Jahre bei Union war. Also es ist von der Intensität teilweise auch Spiele, die man sich angucken kann. Steffen Baumgart, finde ich, auch ist in den letzten Wochen, auch wenn er natürlich immer seine typischen Themen hat, ist verhältnismäßig ruhiger geworden, hält sich besser im Griff, stellt sich vor seine Mannschaft. Das sind alles Themen, wo ich mal sagen muss, Union Berlin spielt eine bislang richtig, richtig gute Runde, sind Achter, sind damit da Deutschland aktuell in der Fünf-Jahres-Wertung beziehungsweise in dem Koeffizienten-Wertung in den Top 2 ist, wären sie sogar, falls der Pokalsieger in die Top 7 kommt, aktuell in der Conference League, um da noch so ein paar Schlagzeilen mit reinzubauen. Also da muss man dann entsprechend auch mal ein lobendes Wort für Steffen Baumgart finden, aus meiner Sicht.
Ich bin mir gar nicht sicher. Hatte ich nicht Steffen Baumgart in dieser Hinrunde jetzt auch schon mal als Ehrenmann? Oder ich hatte ihn mal aufgeschrieben und hatte ihn dann doch nicht genommen. Aber irgendwie kommt es mir bekannt vor. Ja gut, aber kann man auch zweimal nehmen. Ist
kein jetzt musst du noch einfach noch mal Christian Ilzer nehmen nach der letzten Rückrunde. Und dann sind wir hier nur noch bei Redemption Hugs.
Ja, auf jeden Fall. Irgendwann kommt dann der Punkt, wo wir dann die FIFA loben, dass sie die Preise doch runtergeschraubt hat. Weißt du, wenn der Fail sich sozusagen ins Gegenteil verkehrt.
Also, wenn wir hier in 6 Monaten sitzen und den Videoassistenten und die FIFA loben, dann hold my Daniel Bauer.
Ja, ich hätte gern umgekehrt, dass ich irgendwann in dieser Saison noch Arsenal zum Fail machen kann. Das wäre mir lieber, ehrlicherweise. Aber ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Ansonsten, ist noch was Kategorie ist bei mir heute leer. Obwohl, einen Satz habe ich. Sven Mislintat ist neuer Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf. Willst du etwas dazu sagen? Ich verstehe es einfach nicht. Also, es tut mir so leid. Ich meine, Fortuna Düsseldorf aktuell in der zweiten Liga absolut in einer beschissenen Lage und Sven Mislintat, der wirklich, ich weiß nicht, bei seinen letzten Stationen nur verbrannte Erde hinterlassen hat. Und dann holen die den. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber gut, okay.
Ja, also zumindest hilft es der Unruhe in Düsseldorf nicht. Zur vollen Wahrheit gehört natürlich auch, dass er beim VfB schon auch, wenn man auch nachhaltig denkt, dass er einige Transfers durchgeführt hat, die letztlich wirklich ganz gut funktioniert haben, auch in Kombination mit Alex Werle war das was sicherlich auch bei den Stuttgartern was eingeleitet hat, aber macht sicherlich nicht die Themen rund um seine Person und wie er kommuniziert und wie er intern agiert nicht besser. Die Fortuna ist so ein bisschen dabei, sich das, was sie in den letzten Jahren aufgebaut hat, ziemlich einzureißen und ich glaube nicht, dass man sich da einen Gefallen getan hat, mit Daniel Thun aufzuhören. Wäre natürlich amüsant, wird natürlich nicht passieren, wenn Sven Mislintat ihn jetzt zurückholt. Das wäre dann eine gute Entscheidung, aber ich glaube nicht, dass das Duo Markus Anfang und Sven Mislintat eine allzu lange gemeinsame Zukunft in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt hat.
Dem würde ich absolut zustimmen. Ich habe witzigerweise eben, okay, wir machen das Thema zu, sonst sind die Leute verwirrt. Ich habe übrigens eben noch eine Nachricht, noch einen Glückwunsch zum 100-Jährigen bekommen von Lisa Tellers. Vielen Dank dafür.
Zum 100-Jährigen?
Hat mir gerade eine WhatsApp... Zur 100. Folge, oh Gottes Willen. Also, liebe Lisa, falls du das hörst, vielen Dank für deine Nachricht. Ja, wollte ich jetzt auch mal reingestreut haben. Sie hat sich sogar entschuldigt, dass es letzte Woche vergessen hat. Liebe Lisa, musste ich dafür nicht entschuldigen. Alles gut, war kein Zwang oder
dann
so.
Direkt,
aber danke.
Dann direkt auch Shoutout von Kommentatoren-Blog-Seite zum Field-Reporterin-Debüt letzte Woche in der zweiten Liga, absolut verdient.
Oh ja, ja. Stimmt, schaut jetzt mal beim Kommentatorenblog übrigens vorbei. Es ist wieder Zeit für die Awards, ne? Also wenn ihr Vorschläge habt, wer alles so prämiert werden könnte an Kommentatoren, an Reportern, auch aus den unterschiedlichsten Sportarten, schaut da gerne mal vorbei, schreibt eure Vorschläge rein und dann in ein paar Wochen stimmt ab.
Genau, dieses
freue ich mich schon sehr drauf, bin gespannt.
Ja, dieses Jahr nehmen wir mal so ein bisschen den Fußball aus dem Zentrum raus und gucken auf die anderen Sportarten. Klar, wird auch ein Special Award zu EM 2025 geben, aber sonst konzentrieren wir uns mal auf die anderen Sportarten. Also freuen wir uns auf eure Nominierung und wer da so nominiert wird. Abstimmung folgen dann zu Beginn des neuen Jahres.
Das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Vielen Dank, Nico. Haben doch wieder ganz, ganz viel gehatet, analysiert und ich glaube aber, es ist eine gute Folge geworden. Ich glaube, ist auch gut, wenn jetzt vorbei ist. Zumindest für meinen Geschmack. Ich muss auf die Couch.
Gut für den Blutdruck.
Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir, hat großen Spaß gemacht, dass du wieder mit dabei warst. Nächste Woche dann die letzte Folge. Wahrscheinlich in diesem Jahr, vielleicht machen wir zwischen Weihnachten und Neujahr wieder ein kleines Special. Hab da ein paar Kontakte wieder geknüpft, ein paar spannende Leute, die etwas zu erzählen haben. Also seid auf jeden Fall gespannt, ob da vielleicht nochmal eine Special-Folge kommt in der Weihnachtszeit. Aber ansonsten atmen wir dann auch erstmal ein bisschen durch. Ist auch mal wichtig. Aber wie gesagt, nächste Woche, wenn alles normal läuft, dann nochmal die Analyse zum letzten Spieltag in diesem Jahr. Und bis dahin eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Denkt an eure Adventstürchen, wenn ihr Kalender habt, und dann bis nächste Woche.
Macht's gut.